Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Diese Bewertung als Trauma, das obliegt ausschließlich der Frau und niemandem anders. Also genauso wie du gesagt hast, ne, dass man manchmal in so einen Mutterpass blättert und da steht dann einfach nur Spontangeburt. Und dann denkt man, ja, dann ging ja alles glatt, also jetzt aus medizinisch-fachlicher Sicht. Und die Frau hat das aber subjektiv ganz anders erlebt. Umgekehrt gibt es das natürlich auch, ne, dass man so einen Mutterpass liest und eine Frau erzählt. Und man denkt so, oh, Wahnsinn, die hat echt alles mitgenommen. Und die Frau sagt aber im Nachhinein, es war okay.
Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining,
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Danhauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung.
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 Kurze Werbepause im Hebammsalon. Und wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammsalon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass Schwangere sich massieren sollen. Und das Gleiche geht natürlich auch für eure Babys. Die lieben natürlich auch Massage.
Ja, unbedingt. Babymassage ist quasi von Anfang an auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur weil es schön ist. Immer eine total gute Idee. Und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll. Da ist es dann oft einfach too much. Dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen. Aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys super, massiert zu werden.
Und ihr könnt natürlich auch einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula Pflegeöl von Veleda, was parfümfrei ist, natürliche Inhaltsstoffe hat und damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie 10 Jahre alt sind oder noch größer, pflegen,
genau,
und massieren.
Und auch da alles wieder, ne, zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Calendula, also Ringelblume. Und Veleda hat auch ein ganz tolles Video auf der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Shownotes, weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr noch mal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Babymassage-Video in den Shownotes.
Ein ganz liebes Hallo heute wieder im Hebammsalon.
Hallo.
Hallo.
Hallo Sissi.
Schön, dass wir wieder da sind. Die letzte Woche war ja auch super spannend. Ihr habt die Folge sehr, sehr gefeiert. So darf ich das ruhig sagen. Wir hatten ja eine so tolle Gästin. Also Dorothee war ja zu Gast im Hebammsalon. Und ich glaube, das war wirklich so eine Folge, die war überfällig.
Voll. Und es haben auch einige so geschrieben, dass sie nicht nur zum Verhüten eine gute Folge ist, sondern auch für den Kinderwunsch und so, weil das ja sozusagen so die beiden verbundenen Themen sind miteinander. Also, ne, wenn man um die Fruchtbarkeit weiß, dann kann man sie in beide Richtungen sozusagen produktiv verwenden. So. Und das fand ich auch nochmal echt spannend, weil das ja wirklich so zwei Dinge sind, die miteinander verbunden sind. War eine ganz schöne Folge. Wir haben ja auch lange an Dorothee rumgebaggert, dass sie dann endlich mal kommt zu uns.
Ja, also danke für das großartige Feedback. Wir starten heute auch mit einer sehr wichtigen Folge, die auch sehr lange schon überfällig ist. Aber vorher möchten wir gerne euch noch was erzählen, weil ihr wisst ja, wir haben ja ganz oft jetzt schon erzählt, diesen Monat ist nicht nur der Sommer kommt zurück, die Sonne scheint, sondern unser erstes gemeinsames Buch. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass Karin mich auf diesem Weg begleitet hat und mein erstes das Buch gemeinsam gemacht haben, dass ich so eine großartige Autorin, wie sie schon ist, an meiner Seite hatte. Und genau, unser Baby kommt am 23. Mai. Ja, ich kann da auch mal ein bisschen loben, ne? Am 23. Mai ist es endlich in den Läden und wir möchten euch das natürlich auch gerne persönlich vorstellen und da haben wir uns was Schönes ausgedacht. Letztes Jahr haben wir uns das schon ausgedacht und jetzt ist es schon wieder soweit.
Genau, und wir so, und jetzt ist es sozusagen, haben wir es bald in den Händen. Also wir haben es noch nicht, Sissi und ich, das Buch, aber wir haben es bald und wir machen auch was für euch. Und zwar ein Live-Event. Wir werden am 31. Mai im Pfefferberg-Theater hier in Berlin, im Prenzlauer Berg, machen wir keine Lesung, sondern noch viel besser, einen Live-Podcast nehmen wir auf. Und ihr dürft alle kommen.
Ich hoffe, ihr kommt auch alle. Ihr müsst alle kommen.
Und wir freuen uns auf euch und sind super aufgeregt. Ich bin ja wirklich Lampenfieber hochzack, ne? Ganz schlimm. Also ich werde davor unfassbar leiden und dann geht das hoffentlich weg. Und es wird auch eine ganz tolle Moderatorin da sein. Wollen wir das auch schon erzählen?
Nee, das erzählen wir noch nicht. Aber wir freuen uns sehr und fühlen uns sehr geehrt, dass sie gleich zugesagt hat. Und das können wir dann beim nächsten Mal noch verraten. Aber es ist super. Es wird einfach wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Und es ist eine Abendveranstaltung. Also die schwanger sind, die brauchen ja noch, und mit dem ersten Kind, die brauchen keinen Babysitter. Die anderen sollten schon mal einen Babysitter buchen. Ich habe schon meinen gebucht, meine Mama. Es wird eine tolle, um 19.30 Uhr im Pfefferberg-Theater. Ihr könnt die Karten online euch sichern. Link stellen wir euch natürlich in unsere Shownotes, damit ihr weißt,
und ich glaube, das ist tatsächlich, also es gibt so verschiedene Links, ne? Also ich habe das selber mal irgendwie geguckt, weil ich irgendwie gucken wollte, so wie viele Plätze sind denn da überhaupt? Das kann ich so alles irgendwie gar nicht sehen, weil bei, keine Ahnung, berlin.de kann man die kaufen und Eventim und
bei
so
Eventim?
Da müsst ihr selber mal so ein Ja.
Wow.
Ja, also so, really? Da müsst ihr selber mal so ein bisschen gucken, vor allen Dingen dann, wenn ihr irgendwie seht, keine Ahnung, hier und da gibt's keine Karten mehr und so, dass ihr da so ein bisschen rumgoogelt oder vielleicht kann man die auch selber im Pfefferberg-Theater direkt bestellen. Also ich weiß ehrlich gesagt immer gar nicht, wie das so funktioniert mit solchen Veranstaltungen. Ihr werdet es herausfinden. Auf jeden Fall gibt es tatsächlich nicht viele Karten. Also ich glaube, ihr müsst schnell sein. Es gibt 200 Karten oder so. Und da wir ja hier in Berlin da auch so viele Frauen persönlich kennen, ist das bestimmt schnell ausverkauft. Also be quick, reserviert euch eine Karte und wir freuen uns total auf euch. Und wie gesagt, sind auch schon voll aufgeregt.
Ja, ich bin auch gerade total aufgeregt, weil ich das gerade bei Eventim parallel hier eingegeben habe und habe gerade wirklich unser Namen und willkommen im Hebammensalon.
Und unsere schönen Fotos sind da auch, aber das sind noch die alten. Aber ja, genau, so. Also auf jeden Fall, also was habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe ja irgendwie, ich bin ja sozusagen auch nicht so, also meine Bücher, die ich schreibe, sind ja auch nicht so dieses Lesungsthema. So, deshalb habe ich auch noch nie öffentlich irgendwas da so gemacht vor so einem großen Publikum. Und also mal gucken, wie das wird. Ein Live-Podcast. Diejenigen von euch, die nicht in Berlin sind, wir zeichnen den auf und den strahlen wir sozusagen hier in diesem Spotify-Format dann eben auch aus. Also nicht zu traurig sein, wenn ihr keine Karte bekommt. Ihr könnt den Live-Podcast dann natürlich dann auch nachhören.
Bevor wir anfangen, was ich nochmal sagen wollte, was ich auch total spannend, ich war glaube vorletzte Woche, du weiß nicht, ob du es gesehen hast, gab es ja ein Spotify-Event auch, ne? Und unser Cover wurde sozusagen auf einer Präsentation vorgeführt. Gute Cover für Podcasts.
Ja, genau. So, wie macht man ein gutes Podcast? Macht's einfach so wie Karin und Sissi. Macht's einfach so wie iCandy Berlin natürlich. Schöne Grüße an Fanny, die dieses grandiose Foto geschossen hat. Aber die Farben, das waren unsere Idee. Den Kontrast, den wollten wir genau so haben.
Ja.
Genau, so. Und heute haben wir ein Thema, um mal hier den spaßigen Teil so ein bisschen kurz zu verlassen. Wir haben heute ein bisschen ernsteres Thema, nämlich das, was immer wieder auch in HörerInnen Nachrichten angesprochen wird und was uns natürlich auch aus unserer Hebammenarbeit vertraut ist und wir ja damit, seit wir Hebamme sind, im Prinzip auch arbeiten und umgehen, ist nämlich, wenn eine Geburt keine Traumgeburt wird, sondern als ein traumatisches Erlebnis in Erinnerung bleibt. Und das ist immer schlimm. Und weil es so wichtig ist, wie wir unsere Geburt erleben, ist es eben wichtig, dass wir das hier auch mal im Hebammensalon thematisieren und ein bisschen miteinander darüber sprechen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und du hattest gerade angesprochen, dass die Geburt jetzt so nicht so traumhaft verläuft. Manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht aus Hebammensicht denkt, oh, das war ja wirklich eine gute Geburt und das ist eigentlich trotz vielleicht aller Schwierigkeiten noch einfach ein gutes Ende, also ne, dass die Frau das ganz anders empfindet. Das ist ja auch so, ne? Das ist einfach zwei oder auch eine Geburt, die zum Beispiel super schnell verlief und alles gut, dass das auch traumatisch sein. Also es gibt so viele unterschiedliche Punkte, die sind einfach sehr, sehr persönlich und individuell, dass das man als Außenstehender wahrscheinlich denkt, so, hä, da war doch gar nichts, ne?
Also das finde ich einen total wichtigen Punkt, genau. Dass es, also erstens finde ich, steht über allem wirklich die Erkenntnis oder das Unumstößliche, ob eine Geburt als traumatisch erlebt wird, diese Beschreibung dessen, diese Bewertung als Trauma, das obliegt ausschließlich der Frau und niemandem anders. Also genauso wie du gesagt hast, ne, dass man manchmal in so einen Mutterpass blättert und da steht dann einfach nur Spontangeburt oder so. Und dann denkt man, ja, dann ging ja alles glatt, also jetzt aus medizinisch-fachlicher Sicht. Und die Frau hat das aber subjektiv ganz anders erlebt, auch ohne, dass es notwendig ist, dass offenkundige medizinischen Interventionen stattgefunden haben, wie zum Beispiel, was man vielleicht so annehmen möchte, eine Sauglockengeburt oder eine Geburt, die in einem Kaiserschnitt geändert hat oder dass es dem Kind nicht gut ging unter der Geburt oder so, sondern das kann auch alles traumatisch sein und wird auch eben dann manchmal als traumatisch erlebt, auch aber auch nicht immer. Also umgekehrt gibt es das natürlich auch, ne, dass man so einen Mutterpass liest und eine Frau erzählt und man denkt so, boah, Wahnsinn, die hat echt alles mitgenommen. Und die Frau sagt aber im Nachhinein, das war hardcore, aber ich war okay, weil ich mich gut aufgehoben und gut betreut gefühlt habe. Ich war zu keinem Zeitpunkt, habe ich mich unsicher gefühlt oder hatte Angst oder hatte irgendwelche existenziellen Themen am Start, außer dass ich mir das möglicherweise anders gewünscht und vorgestellt habe, aber es war okay. Ne? Also so die harten Fakten sozusagen, also wie gesagt, was da zum Beispiel im Geburtsbericht oder im Mutterpass steht, das ist erstmal unerheblich, sondern die Frau, die hat ein sehr klares Gefühl dafür, und äußert das eben entsprechend oder äußert es auch nicht. Auch dazu können wir ja gleich nochmal kommen, so wann sickert das denn so ins Bewusstsein oder wann wird einem denn klar, das war eine traumatische Geburt. Das ist nämlich auch nicht unbedingt immer in dem Moment. Aber eben so diese Deutungshoheit sozusagen, die liegt bei euch und bei niemandem sonst. Sissi nickt laut.
Ja, ich merke, genau. Ich merke einfach gerade, dass das wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ich denke jetzt gerade an Fallbeispiele, denke ich gerade so, also die ich jetzt auch so im Kopf habe, die ich mir ja auch, wo wir vorher im Vorhinein auch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, drüber gesprochen haben. Also das ist halt einfach so individuelle Punkte bei einer Geburt sein. Zum Beispiel auch einfach die Kraft, also diese, man kann sich ja zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie Geburt ist vorher. Das kann man ja nie. Also auch jede weitere Geburt ist ja immer wieder, da hat man vielleicht schon mal eine Idee davon, aber trotzdem ist es ja immer anders. Und ich glaube, diese Kräfte, die auch so wirken bei einer Geburt, also was Wehen mit einem machen können, Wellen, ist einfach unglaublich. Und das haut auch manchmal um, dass man wirklich einfach davon ja echt so denkt, so krass, so, und das ja, ist auch nicht
werden kann, ne?
So überrollt werden kann, und auch das ist einfach nicht für jede Frau machbar. Und gerade wenn es dann auch vielleicht, also ich denke gerade an Sachen, wo es wirklich, wo ich gedacht habe, so wow, die hat in 4 Stunden hier ihr erstes Kind in einer, wo du denkst, so dahin geworfen, und danach aber in den Gesprächen im Wochenbett, dass das eigentlich viel, ne, ist ja oft so, dass schnelle Geburten ja nicht unbedingt immer die besseren Geburten sind, weil sie einen so überrollen, und das halt einfach für die auch ganz viel Angst gemacht hat für die nächste Geburt, dass das, wenn es wieder mich so überrollt und ich gar nicht weiß, wo hinten und vorne ist, also dass man da halt auch so viel Sicherheit geben muss und dass das auch traumatisch sein kann, auch wenn von außen alles wie Bilderbuch aussieht, ne? Also es ist wirklich super komplex und nicht immer nur die Geburten, die jetzt, wo jetzt vielleicht auch einfach, ne, der die im Kaiserschnitt geendet haben oder wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe oder auch Worte. Auch Worte können ja unter der Geburt sehr traumatisieren, wo wir als Person und als Personal die Geburten betreuen, ja auch immer wieder ganz bewusst mit unseren Worten umgehen müssen. Ne? Das ist ja für uns vielleicht manchmal einfach so eine Reaktion und für die Frau, die man da gerade betreut, einfach eine, es ist ja eine ganz individuelle, einzigartige Situation und wir befinden uns öfter in diesen Situationen. Deshalb sind diese Worte immer, muss man sich als Hebamme immer wieder so sehr bewusst sein, dass es für die Frau, das habe ich auch, glaube ich, schon ganz oft gesagt im Podcast hier, dass wenn ich mich in eine Geburt begebe, dass ich dann immer so denken muss, alles, was ich gerade erlebt habe draußen, sei es anstrengende Kinder, der Verkehr und komme jetzt in diesen Raum und dass ich alles, was ich draußen erlebt habe, draußen lasse, um dann halt diesen geschützten Raum zu betreten und den so individuell und gut zu gestalten, weil für diese Frau ist es vielleicht die einzige Geburt, die sie in ihrem Leben hat und das kann man dann halt nicht wieder rückgängig machen, ne? Also deshalb ist es ja auch so, deshalb ist der Beruf, den wir haben ja auch, wenn man den unter Stress und diesen Situationen, wie es momentan vielen Hebammen gibt im Kreißsaal, die halt einfach so, die einfach so gestresst sind, weil sie so viele gleichzeitig, das kann man ja gar nicht unbedingt auch immer persönlich nehmen, dass sie halt einfach dann vielleicht nicht immer die passenden Worte finden.
Genau, zum Personal und zu uns Hebammen und unserer heiligen Aufgabe, so würde ich es fast beschreiben, unter der Geburt, was zum Beispiel Worte angeht und was bestimmte Ebenen von Betreuung angeht, würde ich gerne gleich nochmal kommen.
Ich habe es schon ein bisschen vorgegriffen.
Du hast was Wichtiges gesagt. Nee, alles gut. Du hast einfach was Wichtiges gesagt, wo ich auch gerne noch das nochmal hervorheben wollen würde, nämlich dieses von der Intensität einer Geburt so überrollt werden. Und ich finde an dieser Stelle, also dass, wenn man mit Frauen spricht, also ich zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung, was sind denn Sachen, wovor hast denn du Schiss? Oder was flößt dir Respekt ein? Und wie auch immer man das beschreiben möchte, wenn du an Geburt denkst. Dann ist es natürlich auch diese Ungewissheit so, dass man das eben nicht weiß und sich nicht vorstellen kann. Und es ist auch ganz oft, ich würde fast sagen, sogar noch bevor das Thema Schmerz kommt, was man sich nicht vorstellen kann und so, ist es das Thema Kontrollverlust. Und ist es das Thema Intensität. Und für mich ist es ein wichtiger Punkt in der Geburtsvorbereitung. Und ich weiß, da habe ich auch teilweise wirklich eine andere Meinung als einige Leute, die so in der Hypnobirthing-Szene unterwegs sind und so. Ich finde das total, total wichtig, dass Frauen und Paare am besten gemeinsam, dass ihr euch gut vorbereitet auf die Geburt. Und dazu gehört für mich auch ein tacheles Talk darüber, was Intensität unter der Geburt bedeutet. Natürlich achtsam und sanft und vorsichtig, was das beim Gegenüber auslöst. So, also ich war, das ist ja nicht so, dass man da irgendwie gleich mit irgendwelchen wüsten Geschichten um die Ecke kommt als Hebamme, sondern dass es total wichtig ist, sich zu wappnen und gefasst zu sein darauf, was eine Geburt an Intensität bedeutet, weil man, wenn man einer Situation begegnet, weil das immer besser ist, als unvorbereitet da reinzuschlittern, finde ich. Und dem auch sozusagen, also ne, dem auch den Schrecken in der Weise zu nehmen, weil oft ist es ja so, dass wir so diffus so ein Gefühl haben von oh Gott, und dann auch gleich so oh Gott, ich will das gar nicht so genau wissen. Das ist schon so eine Abwehrreaktion. Und so eine Abwehrreaktion ist manchmal nicht gut tauglich, um sozusagen, wenn man jetzt sich fragen wollen würde, wie könnte denn eine Traumaprophylaxe aussehen oder sowas, ne? Wie kann man eine Geburt von vornherein so gestalten, dass sie als kraftvolles und absolut beyond allem Erlebnis ja auch sehr gerne empfunden wird. Und auch eine nicht traumatisch erlebte Geburt ist ja nicht weniger intensiv. Also es hängt ja nicht davon ab, wie intensiv oder wie doll oder wie irgendwas ist eine Geburt. Aber dass ich weiß, was mich da erwartet. Damit es nicht so ein großes graues Ungewissen ist oder, was es auch gibt, so eine überromantisierte Vorstellung von Geburt. Ne? Also ich bin immer ganz vorsichtig, wenn es so drum geht, hier mach Technik X und dann hast du eine schmerzfreie Geburt. Und dann begegnet dir aber was Schmerz ist. Und dann kannst du damit überhaupt nicht umgehen oder so und bist sozusagen überwältigt davon, dass du zwar diese Technik toll anwendest, aber irgendwie das trotzdem weh tut. Also ich finde, realistische, achtsame und auch gut begleitende, also auch die Gefühle, die dabei hochkommen, ne? Wenn ich zum Beispiel in meinen Geburtsvorbereitungskursen den Frauen oder den Paaren gemeinsam Wehen vormache, dann weiß ich natürlich, das ist krass und das ist Hardcore. Und damit dann zu arbeiten, also was macht dieses Gefühl mit dir, du bald in so einer Situation? Was macht das mit dir? Und das finde ich auch in den Online-Kursen, die es ja jetzt wegen Corona immer noch vorwiegend gibt, auch immer so spannend, noch im Nachhinein nochmal mit den Leuten darüber zu sprechen. So, wie geht dir das, wenn du das konfrontierst? Weil ich glaube, das ist für diejenigen von euch, die jetzt schwanger sind und die das hören und auch schon die Folgen, den Folgentitel lesen, traumatische Geburt, natürlich hat man da irgendwie Schiss. Das könnte einem auch passieren. Und was genau heißt das denn? Das finde ich nochmal wichtig, gut vorbereitet in eine Geburt zu gehen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da bist du ja auch so, wer noch nicht den Kurs von Karin gemacht hat, aber die Geschichten, wie du eine Geburt vormachst, die habe ich schon von vielen Paaren gehört. Und das ist für einige Menschen ja auch nicht so einfach, ne? Also damit zu hören,
absolut,
wie sich auch... da kann man ja auch vielleicht, wir reden jetzt über traumatische Geburt, das kann ja auch auf die Begleitpersonen übertragen werden.
Und absolut, wenn man, ein wichtiger Punkt.
Wenn man da halt merkt, als Partner oder Partnerin, so wird sich vielleicht meine Frau verhalten, das merke ich, dass mir das jetzt hier schon als vorgespielt zu viel ist, kann man ja auch offen darüber kommunizieren, bin ich vielleicht die richtige Begleitperson für sie, um dabei zu sein und ihr dann halt auch Halt zu geben, ne? Also weil das ist ja natürlich eine Extremsituation und da ist auch nicht jeder für gemacht, muss man mal ganz klar sagen. Also ich meine, man kann ja dann auch vielleicht abmachen, dass man da vor der Tür ist und man gleich da ist, wenn es jetzt um dieses Baby und der erste Moment und so weiter. Aber so das auszuhalten, eine Geburt, eine Frau unter der Geburt zu tragen und zu halten, ist schon auch echt eine Ansage. Und das ist nicht für jede Person machbar. Und das ist auch so eine Sache, deshalb, wie du gerade sagst, achtsam das im Vorhinein zu besprechen, ist auf jeden Fall gut. Wir kommen aber, finde ich, wie immer auf diesen Punkt wieder, dass alles nur möglich ist, auch wenn man gut betreut ist.
Total.
Und es ist irgendwie so in allen Themen wieder so, das kann natürlich eine Begleitperson sein, aber ich hatte jetzt so ein längeres Fallbeispiel schon, eine Familie betreut, wo die Frau einfach auch unter Panikattacken, also ich habe schon mehrere Frauen mit Panikattacken betreut und das in den Geburten ist natürlich nochmal eine, ne, weil eine Geburt ist ein großes Ereignis und davor hatten wir einige Panikattacken, um das dann halt einfach auch zu begleiten, um daraus kein traumatisches Erlebnis zu haben, ist halt eine Mammutaufgabe. Ich bin auch keine Psychologin, ich bin Hebamme. Wir hatten Gott sei Dank immer gute Psychologen mit an der Seite und die uns da auch geholfen haben, aber das ist natürlich einfach zu gucken, diesen Raum zu schaffen, was sind dann da unsere Punkte, wie können wir damit umgehen, wenn es in Extremsituationen geht. Das sollte man sich vorher auf jeden Fall schon mal bewusst sein und vor allen Dingen auch gerade dieses laute Atmen und auch dieses so, ja, also diese, wie man sich anhört unter einer Geburt, ne?
Genau, also das ist eben alles das, was ich unter Kontrollverlust meine und zwar Kontrollverlust und andere sind dabei, so, ne, andere Personen, das ist mein Partner, der mich so sieht, so erlebt, so hört, wie noch nie zuvor, es ist eine, meistens ja realistischerweise jetzt mal auf alle gesprochen, eine fremde Hebamme im Kreissaal, die einen noch nicht kennt und sicher auch dieses Gefühl, okay, man hat sich gut vorbereitet und weiß jetzt, wie das irgendwie im Groben so abläuft und hat so seine Wünsche und Vorstellungen ja auch und manchmal eben auch, also je nachdem, ne, will man ja auch irgendwie so ein bisschen performen vielleicht, also wünscht sich eine gute Geburt und hat so irgendwie für sich im Kopf so, ja, ich bin ja tough, ich mach das dann schon und so. Und dann kommt dann so eine Geburt. Und ich finde, dass ein ganz wichtiger Punkt, und der ist mir auch total wichtig in der Geburtsvorbereitung, ist quasi, also dieses Vertrauen in den eigenen Körper an diesem Punkt und so ein gewisses Commitment. Also, dass man sozusagen anerkennt, das wird jetzt mega krass und das ist okay. Also dieses Anerkennen dessen, dass eine Geburt tatsächlich eine Grenzerfahrung ist, und das Umgehen damit im Vorwege, damit meine ich nicht nur die Geburtsvorbereitung in so einem Kurs oder sowas, den ich euch natürlich sehr empfehlen würde zu machen, sondern auch die innere Geburtsvorbereitung, die ihr ja selber jeden Tag macht, indem ihr, keine Ahnung, durch euer Baby, durch euren schwangeren Bauch daran erinnert werdet, irgendwann muss das da ja auch rauskommen. Also sprich, man denkt ja über Dinge nach und sich damit innerlich zu beschäftigen, auch auf verschiedenen Ebenen so, dessen, dass man sich wappnet, in die Geburt zu gehen und sich wappnet, ein unfassbar intensives Erlebnis zu haben dort. Und ich finde auch vielleicht hier den Hinweis nochmal an unsere allererste Folge, Orgasmic Birth, total wichtig, weil ich finde, da sprechen wir viel darüber, wie großartig das ja auch gleichzeitig ist, ne? Also dieses Reframing, so könnte man das nennen, von Intensität ist ja erstmal, oh Gott, in unserer modernen Welt. Und dass eine Geburt krass ist, aber gleichzeitig so toll, da würde ich euch total empfehlen, als Geburtsvorbereitung auf dieser Ebene nochmal unsere Orgasmic Birth Folge anzuhören, weil wir da intensiv drüber reden, was Intensität eben bedeutet, Intensität von Gefühlen. Und dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass eine Geburt krass gleich schlimm ist. Das finde ich total wichtig.
Und ganz wichtig ist auch für eine Geburt Offenheit, also offen zu sein, dass man sich nicht drauf festlegt, also zum Beispiel jetzt aus meiner persönlichen Geschichte, zum Beispiel wenn ich jetzt eine Hausgeburt plane, dass ich aber trotzdem offen bin und mir vorher Gedanken mache, wie ist es, wenn ich aus irgendeinem Grund, den ich vorher einfach nicht beeinflussen kann, in ein Krankenhaus gehe und dass das dann okay ist. Und offen sein für, wenn ich mir vorher sage, ich mache vielleicht Hypnobirthing und ich strebe es an, erstmal ohne Schmerzmittel klarzukommen, ohne PDA, aber du kommst dann an einen Punkt an deiner Geburt, wo du merkst, das heißt nicht, dass man beim ersten kleinen bisschen schon gleich sagen will, wir nehmen jetzt sofort alles, sondern aber, dass man sich davon frei macht, einfach diese hohen Ansprüche an sich zu haben und dass ich, wenn ich merke oder es mir auch vielleicht das Geburtsteam vorschlägt, dass eine PDA jetzt sinnvoll wäre, dass ich dafür offen bin und ich trotzdem eine gute Geburt auch dann haben kann. Und ich glaube, das ist so, wir haben halt auch, das ist ja einfach gerade in der Welt, in der wir leben, man hat super hohe Ansprüche, wir sind super organisiert, so soll es laufen, der Perfektionismus ist sehr, sehr hoch und das hatte ich auch, ich betreue gerade auch eine Frau, die wollte partout beim ersten Kind keine PDA, keiner durfte es machen, obwohl es einfach nachher angebracht gewesen wäre. Jetzt ist sie traumatisiert und da jetzt wieder rauszukommen, in eine gute zweite Geburt zu kommen, eigentlich würde sie jetzt am liebsten Kaiserschnitt haben, ist natürlich für mich eine Mammutaufgabe, wo ich gedacht habe, boah, es ist echt ärgerlich, weil man hätte einfach sie da mit offenen Armen noch ein bisschen weiter, aber sie war so krass und so dickköpfig, dass sie sich das eingeredet hat und das durchgesetzt hat. Und es war eigentlich nicht so der richtige Weg, ne? Also, dass man da halt guckt, offen zu sein, wenn der Weg vielleicht auch dann einen anderen Weg einschlägt, den du dir vorher ausgemalt hast.
Also Schmerz muss überhaupt nicht, aber kann natürlich auch traumatisierende Wirkungen haben, ne? Und einer Frau, und deshalb findet das ja heute auch nicht mehr statt, also ne, dass man jetzt irgendwie sagt, nö, da gibt's jetzt keine Schmerzlinderung, kriegst jetzt nix oder so. Also Schmerzlinderung zur richtigen Zeit, das richtige Mittel, und das kann natürlich sehr wohl, also in der Geburtshilfe, wir haben ja ordentlich, also wir machen ja nur was Richtiges da. Also alles, was wir da verwenden, seien das Opiate oder Lachgas oder eine Periduralanästhesie, das kann ja was, ne, mit einer Aspirin oder so, also mit einer Aspirin sowieso nicht, aber damit fangen wir ja gar nicht erst an. Man braucht schon richtig Stoff und den braucht man manchmal einfach auch zum richtigen Zeitpunkt. Und kann eine Frau eben auch schützen vor traumatischen Erlebnissen, wenn der Schmerz sozusagen im Vordergrund steht. Finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Ich finde auch wichtig zu verstehen, dass so eine traumatisch erlebte Geburt, also es gibt ja verschiedene jetzt mal so Körperreaktionen, also wenn man das jetzt mal physiologisch betrachtet, was passiert da überhaupt, ne? Die Seele ist ja sehr resilient grundsätzlich, also die Natur stattet uns so aus, dass wir mit allem Möglichen klarkommen. Also es gibt Menschen auf der Welt und das jetzt zum Beispiel in unmittelbarer Nachbarschaft, die erleben Krieg und alles Schlimme, was man sich vorstellen kann. Und natürlich muss die Biologie dafür sorgen, dass wir irgendwie das überleben, auch seelisch überleben. Und deshalb ist die Seele ja auch klug und kann verschiedene traumatische Erlebnisse sozusagen in ein extra Kästchen im Gehirn wegverschließen. Und die können aber reaktiviert werden. Also man spricht dann eben auch zum Beispiel von Retraumatisierung. Und immerhin haben ein Drittel aller Frauen über 16, ich glaube, das ist so ungefähr die Quote, und das ist natürlich skandalös, dass das so ist, haben zum Beispiel eine sexuelle Gewalterfahrung gemacht in ihrem Leben. Und auch sowas kann reaktiviert werden. Und wenn ihr sowas habt in eurer Biografie, dann ist es zumindest wichtig, ich finde das immer gut, wenn die betreuenden Menschen darum wissen. So, und es gibt auch sexuelle Gewalterfahrungen, die sind so gut wegverpackt, dass man da auch gar nicht ran will. Und das ist auch in Ordnung. Also ich finde auch, dass sozusagen das Einschließen irgendwo, dass das auch ein Phänomen ist, was man auch durchaus auch mal so lassen kann. Ne? Also nicht alle Frauen wollen darüber sprechen oder wollen das in irgendeiner Weise nochmal bearbeiten oder irgendwie sowas, sondern es ist natürlich nicht okay, aber es ist irgendwie okay, so wo es jetzt abgelegt ist.
Es ist halt nur schwierig, wenn du so eine Geburt begleitest und das dann nicht, und dann kommt das vielleicht, also weil es natürlich auch, ne? Also ja, voll, fangen natürlich. Wir mal an bei einer vaginalen Untersuchung.
Ja.
Deshalb finde ich auch, kommt hier wieder die Folge zum Geburtsplan eigentlich auch, ne? Wo man ja einfach Dinge gut, weil ist, wir müssen ja einfach immer denken, so läuft der Alltag ab. Es ist wenig Zeit, nicht jeder hat eine 1:1-Betreuung. Mit einer 1:1-Betreuung würden viele dieser Probleme einfach viel, viel weniger sein. Also das ist immer wieder wichtig zu sagen. Aber so ist nun mal, da sind wir leider nicht. Und deshalb ist der Geburtsplan, der auch oft einfach belächelt wird, einfach für eine Hebamme, die schnell jetzt sozusagen sich in die Situation versetzen muss. Also ich übernehme jetzt im Dienst eine Frau und möchte mich kurz einlesen, was ist Thema. Ist so ein Geburtsplan für uns betreuende Hebamme im Schichtsystem eigentlich ganz toll und sollte eigentlich noch mehr Thema werden, weil auch da können wir traumatische Geburten auch mit entgegenwirken, indem wir halt einfach wissen, okay, hier liegt einfach was auf, was wir jetzt nicht werden, aber ich kann darauf eingehen und ich kann halt einfach sehen, das hat mir die Frau schon aufgeschrieben, das sind einfach wunde Punkte. Und wenn ich das weiß, dann trete ich ja nicht gleich ins Fettnäpfchen und mache vielleicht kann da einfach kompetent als Hebamme drauf reagieren.
Genau, und oft ist es ja auch nicht die Geburt selber, die retraumatisiert, sondern die Übergriffserfahrung. Ne? Und das ist eben zum Beispiel, können das medizinische Untersuchungen sein und eine vaginale Untersuchung in einer Situation, wo ihr sozusagen euch schon der Geburt gegenüber ausliefert, ist dann einfach manchmal too much. Und da geht es gar nicht darum, dass irgendwie nicht achtsam und vorsichtig untersucht wird oder sowas, sondern einfach, dass überhaupt Dinge mit euch gemacht werden, ohne dass ihr im Einzelfall euch da so drauf einrichten wollen würdet, wie das manchmal im klinischen Alltag dann eben so üblich ist. Und deshalb ist sowas in einem Geburtsplan total wichtig und gut aufgehoben. Das finde ich auch. Ich finde auch gar nicht so selten ist es so, dass unmittelbar nach der Geburt, also vielleicht schon so ein Gefühl da ist von, das war nicht gut da. Aber dass es dann natürlich auch erstmal zig Themen gibt, die dann wichtiger sind. Also sprich, dann ist erstmal das Baby geboren und man ist emotional erstmal damit beschäftigt und ja auch sozusagen im Handeln und Tun mit dem Baby beschäftigt. Also im Sinne von, das ist jetzt da und will versorgt und gestillt werden. Und so, man hat quasi gar keine Zeit, sich um seine eigenen Gefühle so sehr zu kümmern, sodass es dann manchmal oft in den Hintergrund tritt. Auch das ist natürlich ein biologisches Phänomen, das Wichtigste jetzt erstmal zuerst. So, und die auf der körperlichen Ebene, also das, was da passiert, ist ja sozusagen ein Triggern eines Teils des Gehirns, das nennt man Amygdala, was sozusagen für unsere Stressbeantwortung notwendig ist. Und das ist im Übrigen auch bei den Babys ein Thema, ne? Also wenn Babys Stress erleben, zum Beispiel, weil sie schreien gelassen werden und so, Und weil ihre Bedürfnisse ignoriert werden, das macht ihr natürlich alle nicht. Und jedes Kind darf auch mal weinen. Und wenn ihr gerade auf dem Klo sitzt, nimmt euer Kind keinen traumatischen Schaden. Natürlich ist auch mal wichtig, das auch nicht oft genug sagen, wenn ihr mal nicht sofort kommt oder wenn ihr kurz mal einmal ins Kissen schreien müsst, weil euer Baby schon wieder weint und ihr gerade nicht mehr könnt, da ist es damit nicht gemeint, sondern ein systematisches Übergehen von kindlichen Bedürfnissen. Auch das ist sozusagen das Stress-Imprinting im Gehirn sozusagen, was eben Folgen hinterlässt. Also so dieses ganze, jedes Kind kann schlafen lernen und dieser ganze Mist und so, das hinterlässt eben wirklich Spuren beim Kind. Und bei uns grundsätzlich in unserem Stresssystem eben auch. Und wenn dieser Stress dann vorbei ist, dann kommt es manchmal eben wieder hoch. Und dann kann das zum Beispiel, was ich auch häufiger erlebe, eine zweite Schwangerschaft sein. Also dass ihr dann erneut schwanger werdet und wisst, aha, bald kommt dann unser zweites Baby, dass dann erlebte Dinge wieder hochkommen oder dass dann plötzlich ein Gefühl da ist von Mulmigkeit und von, wo ihr einfach merkt, so da ist echt was richtig in mir drin, was mich ganz verknotet sein lässt in meinem Herzen und in meiner Seele und wo ich gar nicht hingucken kann und mag und wo ich irgendwie merke, da poppt was wieder auf, was mich sehr, sehr, sehr verletzt hat, so. Und das fand ich gut eben, dass du da schon gleich darauf hingewiesen hast, dass diese verletzenden Dinge eben manchmal auch gar nicht irgendwelche mechanischen Sachen sind, sondern sowas wie Worte zum Beispiel. Ne, also, dass wir im Kreissaal als Hebammen einfach eine unfassbare Verantwortung haben, sanft umzugehen mit euch, ne? Und eben auch sanft mit Worten zu sein. Und was ich auch, also ne, wenn ich mich an Frauen jetzt erinnere, die im Nachhinein mir berichten, sie haben Erfahrungen unter der Geburt gemacht, die sie als traumatisch erlebt wurden. Ganz schlimm ist auch, den Müttern sowas wie Schuld und Verantwortung unter der Geburt rüber zu bürsten. Also sowas wie, jetzt press mal hier ordentlich, ne, dein Kind muss da jetzt raus, dem geht's da nicht mehr gut im Bauch. Also so diese Vorstellung, ich als Mutter, ich mache jetzt hier was falsch unter der Geburt und deshalb geht's meinem Kind nicht gut. Also solche unbedachten, super schlimmen Sprüche, die hinterlassen Spuren. Und das ist, ne, manchmal erschreckend unbewusst wird sowas so dahingesagt. Und das darf natürlich nicht sein. Und trotzdem passiert es.
Eigentlich müsste man auch, gewaltfreie Kommunikation sollte auf jeden Fall ein Ausbildungspunkt in der Hebammenausbildung sein und auch im Krankenhaus, ne? Das ist einfach so ein Punkt.
Ist es bestimmt auch mittlerweile. Also das hat ja zum Glück eingesetzt, dass man da auch näher hinguckt, dass wir als Personal uns diesen Schuh auch anziehen. So, dass es einfach wirklich ins Bewusstsein gerückt ist, auch uns, ne, dieses Thema Gewalt.
Aber der Schuh tut halt weh, ne, und das ist halt immer noch ein Riesenthema, ja. Ne, also es ist ja immer so, ja. Ne, Dinge, ja. Die man, die wehtun, also ich meine, es ist ja auch so, auch selbst bei einer 1:1 Betreuung, jetzt wenn ich jetzt auf meine Geburten, gab es Situationen, Geburten, die im, wo, wenn es medizinisch manchmal notwendig ist, ja, das heißt, die Herztöne sind aus irgendeinem Grund einfach weg und wir uns dann entscheiden, also da gibt's halt einfach, da gibt's keine Möglichkeit,
lange
zu fackeln, sondern dann wird, wenn es jetzt zu einem wirklichen Notkaiserschnitt kommt, und das ist natürlich für mich als betreuende Hebamme auch schwer, weil natürlich wünsche ich mir für jede Frau ein optimales Geburtserlebnis. Aber manchmal liegt es natürlich nicht in meinen Händen und da kann ich mich auf den Kopf stellen. Und in der Situation ist es dann wirklich, geht es um Leben retten. Also geht es darum, dass es Mutter und Kind gut geht. Und dann ist es einfach schwierig dort. Na klar, kann man mit kleinen Gesten da schon noch was verhindern. Aber das Trauma ist beim Kind auf jeden Fall, wenn ein Kind im Notkaiserschnitt zur Welt kommt, da muss man immer gucken. Ne? Da haben wir so oft drüber Bonding, Bad. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Aber vor 3 Wochen mit einer Frau von mir telefoniert. Wir hatten einen richtigen Notkaiserschnitt. Die Herztöne waren einfach von die eine oder andere Minute weg. Es waren noch nicht mal vorher Medikamente im Spiel, gar nichts, waren einfach weg. Das heißt, wir haben im Kreißsaal praktisch noch diesen Kaiserschnitt gemacht. Und wir haben jetzt, ist das Kind, glaube ich, 3, darüber geredet, dass nochmal über das Geburtstrauma ihres Kindes und was können wir da noch tun, und dass sie einfach immer noch das Gefühl hat, dieses Trauma ist präsent und es hindert ihn in ganz vielen Punkten, ne? Sei es diese Trennung von ihr, also da ist immer noch was da, und das ist natürlich für uns Hebammen auch schmerzhaft, ne? Also dahin zu gucken, Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht hätten was anders machen können. Und ich glaube, deshalb ist auch der Rose Revolution Day, der ja jedes Jahr am 25. November jetzt einen Tag bekommen hat, wo einfach darauf nochmal gezeigt wird, Gewalt in der Geburtshilfe, dass der für uns Hebammen auch sehr schmerzhaft ist.
Total. Und also ich finde auch das, was du ansprichst, ohne jetzt daraufhin abzulenken, aber das ist ja in allen Akutbereichen in der Medizin so, dass Trauma durch Schockerlebnisse einfach ja regelmäßig vorkommt. Ne? Also so, dass einfach akute medizinische Situationen einfach sozusagen ein Schock hinterlassen bei dem, der betroffen ist, also von dem Kind, von dem du gesprochen hast. Ich finde da ja INPP so toll, ne? Also neurophysiologische Psychologie, wo es eben auch viel um frühkindliche Reflexe geht und der persistierende Moro zum Beispiel, ne, dieser Schreckreflex, den Babys physiologisch in den ersten Lebenswochen und wenigen Monaten haben, der sich ja irgendwann verliert. Viele Kinder mit solchen Geburtserfahrungen haben einfach einen persistierenden Moro, ne, und dass dieser Schreck noch so sehr im System ist. Und da kann man auf verschiedenen Ebenen auch dran arbeiten, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Ich wollte nur noch mal so auch für uns Hebammen, ne, ohne jetzt sozusagen da abzulenken. Aber auch wir haben ja mit diesen Situationen permanent zu tun und wir alle Kolleginnen können natürlich Situationen benennen, durch die wir auch traumatisiert worden sind, ne, weil wir sind immer am existenziellen Teil des Lebens in unserem täglichen Beruf und das hinterlässt natürlich auch Spuren. Und ich kenne auch viele PTBS-Situationen, die im klinischen Personal, auch im Schockraum in der Notaufnahme oder sowas, ne, wo man einfach mit diesen Situationen zu tun hat. Und wir sind ja auch gewöhnt, es natürlich wegzupacken, weil in so einer Situation wie die zum Beispiel, die du eben geschildert hast, da müssen wir ja umschalten auf Funktionsmodus. Zack, 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 jeder Handgriff sitzt und wir wissen, was zu tun ist und so. Und haben oft auch überhaupt keine Zeit, das irgendwie zu integrieren. Und das ist auch ein Punkt. Und auch, finde ich, also weil du das immer wieder ansprichst, diese 1:1-Betreuung, die so unendlich wichtig ist und auch diese moralische Verletzung sozusagen in einem System zu arbeiten, wo wir einfach jeden Tag wissen, wie gute Geburtshilfe aussehen könnte und wie wir so manches Trauma zum Beispiel erlebt durch die medizinischen Umstände, wie das System vorgibt, nicht die einzelne Situation, sondern das System, dass wir da auch eine Traumabewältigungsstrategie fahren und die heißt zum Beispiel Zynismus oder so. Ne? Also ich habe ganz am Anfang meiner Hebammenzeit kurioserweise ausgerechnet da, als ich noch ganz junge Hebamme war, habe ich Unterricht gemacht für Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, die sind damals noch so. Und war total erschrocken, wie zynisch die drauf sind. Und auch auf Twitter zum Beispiel, ne, also wo die Medbubble ja viel vertretener ist als auf Instagram zum Beispiel, erschrecke ich mich mitunter sehr darüber, wie zynisch, also als natürlich ist das ein Schutzmechanismus, aber der ist ja nicht gut und das macht ja was mit unserer Haltung über Jahre und Jahrzehnte, auch den PatientInnen gegenüber und den Frauen im Kreissaal. Und es hat so viele verschiedene Ebenen. Und wir müssen uns einfach dessen bewusst sein. Und das deshalb, ne, weil der Satz, den du eben gesagt hast, der Schuh, den wir uns anziehen, der drückt eben, der tut weh. Und ich finde das wichtig, da auf diesen allen Ebenen hinzugucken, dass wir einfach weich bleiben, offen bleiben, mit einem offenen Herzen, menschlich bleiben im Krankenhaus. Und dazu ist es so unendlich wichtig, dass wir nicht 40 Stunden Geburten schrubben da so, ne, sondern dass wir auch für unsere Mental Health so gut sorgen müssen, um für Frauen da zu sein, auch nach 10, 20, 30 Berufsjahren. Und dass viele Aspekte des nicht liebevoll Behandelns ja auf dieser Ebene liegen, ne, dass da, ob es jetzt innerlich oder äußerlich sichtbar ist, mit den Augen gerollt wird sozusagen, so, das hat einfach da überhaupt nichts zu suchen und das zu reflektieren, das ist unbedingt noch viel mehr nötig. Und der Roses Revolution Day, den du angesprochen hast, der in jedem Jahr am 25. November gefeiert werden, als stille Revolution, als sichtbar machen dessen, dass es Frauen gibt, die unter der Geburt Erfahrungen machen und die verletzt werden, das darf es einfach eigentlich nicht geben. Und auch wir Hebammen ne, haben dann Kloß im Hals und so. Und ich denke auch immer wieder dann an Situationen zurück, die ich auch nie aufarbeiten konnte, weil ich den Frauen, also mit den Frauen gemeinsam, weil ich den Frauen nie wieder begegnet bin. Ne? Also es ist ja meistens eben nicht so wie bei uns, dass wir die Frauen vor, während und nach der Geburt erleben, sondern wir haben eine Situation im Kreißsaal und wir sehen die Frau nie wieder. Und ich finde, dieses Nachbesprechen einer Geburt ist auch immer ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt nochmal vielleicht kurz darauf kommen, was könnt ihr tun, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Geburt erlebt und habt eine subjektiv erlebte und damit reale traumatische Erfahrung gemacht. Und so ein Nachgespräch finde ich zum Beispiel super wichtig. Es gibt in Hamburg einen Chefarzt, der verteilt, das habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, im Abschlussgespräch in seiner Klinik allen Frauen, die da geboren haben, einen Gutschein für ein Geburtsgespräch. Und da steht dann ganz klein drauf, lebenslang gültig. Ne, weil wir eben wissen, dass es häufig erst später kommt, sei es nach 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren, dass es irgendwie nochmal Gesprächsbedarf gibt, um da nochmal einmal nachzufragen, warum, was war da los? Was war, also überhaupt auch Dinge zu verstehen. Oft ist es ja auch das, ne, dass man dann, die haben also überrollt die Sachen und man versteht, hat überhaupt nicht gecheckt, was da los war. Und dann hilft es oft, das nachzubesprechen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt und das machen wir im Wochenbett ja auch, also auch mit Frauen, die wir eben nicht unter der Geburt betreut haben, dass wir das einfach, ich frage die Leute immer an, zu verschiedenen Stationen im Wochenbett, also ganz früh, ne, klar, beim ersten Hausbesuch, na, wie war's denn und so, wird erstmal berichtet, das sind aber ganz andere Geschichten, die 3 Wochen später oder 3 Monate später erzählt werden. Und ich finde, alle diese Versionen im zeitlichen Kontext, die Version von Geburt, wie war's denn, finde ich unheimlich spannend und auch unheimlich wichtig, das nochmal zu besprechen, fachlich begleitet im besten Fall.
Ja, es könnte halt auch eine Möglichkeit sein, weil diesen Gutschein verteilt ja nicht jeder Chefarzt dass sowas einfach nee. Auch nochmal, also gerade bei den Geburten, die sehr extrem verlaufen, da ist es ja angebracht, aber da habe ich es auch selten erlebt, dass sowas wird es auch einfach oft auch vom Personal jetzt angesprochen. Es hat sich ja schon einfach was getan. Genau, also ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Situationen, wo ein Trauma auftreten kann unter der Geburt für Kind und Mutter, für euch, ob es jetzt verbal oder körperlich gewesen ist. Um jetzt hier nochmal für euch auch anzugehen, wichtig ist, dass man es anspricht. Das äußert sich ja auch schwierig. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wie kann sich so ein Trauma denn, habe ich eins? Also viele fragen sich jetzt vielleicht von euch so, ja und woher weiß ich, ob ich sowas habe? Das ist ja auch nicht immer sichtbar. Ne? Also das ist sozusagen, wie kann ich das rausführen? Es gibt Frauen, die total erschöpft sind einfach, die gar nicht aus ihrer Müdigkeit mehr rauskommen. Dann andere haben halt so Flashbacks, ne, dass man halt einfach so immer wieder ran zu dick und andere müssen halt einfach ganz, ganz viel weinen, ne? Oder du bekommst es nicht aus dem Kopf. Vielleicht können auch körperliche Berührungen, ne, das kann sich ja auch auf deine Sexualität auswirken. Du hast auch keine Gefühle oder auch manchmal können Panikattacken auftreten. Also es ist ja auch so, ein Panikattacken können, oder falls man sowas schon mal hat, können dann halt wieder auftreten. Also es ist, glaube ich, auch da nochmal wichtig. Und das Wichtigste ist, dass man merkt, oh, ich habe hier ein Problem und dass man da Hilfe sucht. Und wir Hebammen sind zwar Hebammen und können mit euch darüber sprechen, aber haben natürlich jetzt nicht die richtige Ausbildung, um sozusagen sowas auch wirklich professionell auch zu begleiten. Es gibt immer mehr Hebammen, die auch Psychologinnen werden oder Psychotherapeutinnen. Aber ich glaube, einen ganz wichtigen Verein hier zu nennen ist Schatten und Licht. Gerade wenn man nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich unterschiedliche professionelle Hilfe zu suchen, ist immer die erste Anlaufstelle einfach Schatten und Licht. Und ich glaube halt, ganz wichtig ist auch, Selbsthilfegruppen zu finden, weil dieses drüber reden und andere Betroffene zu finden, mir ging es ähnlich, ich habe auch diese Erfahrung gemacht, ist ganz, ganz wichtig für Frauen, um auch zu heilen und auch in eine, vielleicht eine neue zweite Geburt und das halt auch bei der nächsten Betreuung halt anzusprechen. Also ich habe ganz viel so eine Betreuung und man kann ja sozusagen auch mit einer Folgegeburt heilen. Also es kann viel wieder gut machen, was vielleicht beim ersten Mal nicht so optimal gelaufen ist. Aber Schatten und Licht, finde ich, ist immer so ein Punkt, wo, weil es da ganz viel Online-Therapie auch gibt, es Betreuungsangebote für Selbsthilfegruppen, Netzwerke, und das ist wirklich so eine gute Anlaufstelle für euch, falls ihr euch gerade zum ersten Mal auch merkt, bei mir ist auf jeden Fall auch noch ein Thema bei der Geburt, was ich ansprechen muss.
Genau, ganz wichtig und niedrigschwellig finde ich auch das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt. Das ist eine Kooperation, wenn man so will, oder eine Gemeinschaftsaktion der gynäkologischen Psychosomatik und dem Verein Motherhood, den wir hier auch schon immer mal genannt haben. Und das verlinken, die Nummer verlinken wir euch dann auch nochmal in den Shownotes. Da kann man sozusagen einfach anrufen. Also nicht jederzeit 24/7, aber da kann man einfach anrufen und es gehen kompetent Menschen ans Telefon, weil oft ja so der Weg, jetzt muss ich mir hier eine Psychologin suchen und wie die Wartelisten aussehen, weiß man ja. Und das ist alles so kompliziert und langwierig und einfach was ganz Niedrigschwelliges als Kurzintervention finde ich das schon total hilfreich, weil da kriegt ihr dann auch möglicherweise weitergehende Anlaufadressen und so. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, weil es so niedrigschwellig ist.
Und was wir auch euch noch mit auf die Reise geben wollen, was wichtig ist, sowas kann man Jahre danach machen. Also manchmal, liegen ja diese Verletzungen,
genau, das ist
wirklich
nicht irgendwann abgelaufen. Ja.
Wirklich sehr, sehr viele Jahre. Also ich habe jetzt auch gerade auch ein Fallbeispiel, das haben wir nach 7 Jahren gemacht. Ne? Also nach 7 Jahren sind wir die Problematik angegangen, um auch nochmal den Weg zu schaffen für eine erneute Schwangerschaft überhaupt. Ne? Also das ist manchmal so, dass das baut man da irgendwo ein, man lebt seinen Alltag und es uns geht, man sagt, oh, mir geht's ja eigentlich gut so, aber man kann diese Dinge einfach nach Jahren noch behandeln. Und manchmal ist es dann einfach ganz gut, diesen Anstoß hier auch zu kriegen, um dann zu gucken, um dann nochmal genau hinzuschauen, was da vielleicht gerade los war.
Gut. Oder auch nicht gut. Manche Dinge sind einfach auch nicht gut. Auch das kann und muss man manchmal anerkennen. Und auch das ist ein erster wichtiger Schritt. Manche Dinge sind nicht gut. Und trotzdem damit weiterzugehen, auf dem Weg zur Heilung, zum Integrieren und damit letztlich auch gut weiterleben zu können. Auch wenn etwas nicht gut war.
Ja, also es ist ein Teil meiner Biografie sozusagen und wie ich dann mein weiteres Leben damit gestalte und wie ich versuche, damit umzugehen. Und da kann natürlich sozusagen Therapie auch sehr, sehr hilfreich sein, um diesen Platz dazu geben, dass es so ist, das Akzeptieren und das Heilen mit einer Situation, die nicht gut gelaufen ist.
Ja.
Schwieriges Thema, aber wichtig ist, dass wir dem Raum geben. Dieses Ansprechen ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt für euch, dass man einfach sich traut zu sagen, hey, das war nicht. Sich auch, was auch vielleicht noch ein Punkt ist, wenn ihr sowas bearbeiten wollt, Geburtsakten könnt ihr 30 Jahre lang an der Klinik anfordern, weil man hat ja einfach, es wird ja sehr, sehr viel dokumentiert, um dann vielleicht, wenn ihr jetzt merkt, so, das ist jetzt 3 Jahre her, meine Geburt, ich möchte das gerne angehen, mir Hilfe suchen. Man kann da vielleicht auch nochmal, ich finde, auf Instagram ist ja auch mal so ein paar Accounts, also Hanna vielleicht nochmal zu erwähnen, die eine ganz tolle Arbeit hier in Berlin macht. Sie ist Kunsttherapeutin, also sie betreut Frauen mit traumatischen Erlebnissen in ihrer Kunsttherapie, was auch ein sehr, sehr schöner Ansatz ist, das zu machen.
Und auch ein super schöner Instagram-Account, also er hat einfach ganz viele tolle Sachen zur Frauenpsychosomatik, auch unerfüllter Kinderwunsch und eben auch traumatische Geburt, da findet ihr ganz viel. Hanna Ehlsche.
Ja,
wir verlinken die nochmal in den Shownotes.
Den Account. Und ihr könnt euch sozusagen eure Geburtsakte anfordern an eurer Klinik. 30 Jahre wird die aufgehoben. Und dann könnt ihr dann halt auch gemeinsam vielleicht mit eurem Therapeut oder Therapeutin dann nochmal reingucken, um einfach auch nochmal so ein bisschen das einzusetzen. Und es hilft manchmal auch einfach nochmal in der Klinik anzufragen. Da sind sie eigentlich auch mal offen, da nochmal ein Gespräch zu versuchen, um halt diese Dinge ja zu verarbeiten. Wir wünschen euch trotzdem eine gute Woche, auch wenn wir jetzt hier gerade ein sehr, sehr wichtiges, aber nicht so leichtes Thema besprochen haben und hoffen, dass wir euch der Sache Raum geben konnten und ihr vielleicht ein paar Dinge mit rausziehen konnten, und wünschen euch einfach eine gute Woche.
Eine gute Woche und eine schöne frühlingshafte Zeit. Das ist ja auch immer die Zeit von Zuversicht und von das Leben befreit sich aus seinem Winterschlaf. Habt eine ganz gute Woche, ihr Lieben. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche, es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag erzählbar macht. Ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de. Oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen. Und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe. Und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.